Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute lernst du Anita Wiegele kennen, eine beeindruckende Künstlerin, die es geschafft hat, ihren beruflichen Weg immer wieder neu zu erfinden. Ihre Geschichte zeigt nicht nur, dass man vom Künstlerdasein leben kann, es ist bei Anita sogar so, dass in anderen Jobs ihre Kunst immer wieder den Hintern gerettet hat, so wie sie es formuliert. Und sie zeigt auch, dass berufliche Erfüllung keine Altersgrenzen kennt. Ich lade dich in dieser Folge wieder ein, einmal in Resonanz zu gehen zu dieser Geschichte, in dich hineinzuspüren, was löst sie in dir aus, welche Fragen wirft sie auf, wo berührt es dich, wo weckt es deine Neugier? Also all diese inneren Antworten in dir, diese inneren Reaktionen können dir eine wertvolle Basis aufzeigen für deine eigene potenzielle Umstiegsgeschichte, können dir Türen öffnen, Wege eröffnen, denen du folgen kannst, die du erkunden kannst. Also ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, in Resonanz zu gehen zu der Geschichte von Anita Wiegele und habe mir noch etwas Besonderes zum Jahresende überlegt, und zwar habe ich ein besonderes Geschenk für dich. Eine Woche lang teile ich nämlich täglich eine inspirierende Umstiegsgeschichte mit dir, inklusive meiner Einordnung als Coach. Und im neuen Jahr starten wir gemeinsam durch mit einer kostenfreien Challenge, in der du deine Stärken neu entdecken kannst. Sichere dir gern einen Platz. Es gibt nur begrenzte Teilnehmerplätze. Am 2. Januar wird es losgehen, über 5 Tage, und an jedem Tag gibt es eine Übung, mit der du eben deine Stärken erkunden kannst, und dann am Ende gibt es noch eine gemeinsame Live-Session. Und ja, ich freue mich total darauf, melde dich gern an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt Bühne frei für Anita Wiegele und ihre inspirierende Umstiegsgeschichte. Anita, herzlich willkommen hier im Podcast Endlich erfüllt arbeiten. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Ich würde gerne zum Einstieg von dir wissen, was für dich persönlich berufliche Erfüllung bedeutet.
Also erst einmal ein liebes Hallo aus Kärnten zu dir. Danke, dass ich da teilnehmen darf. Geht ja gleich rasant los, wie ich merke. Was ist für mich berufliche Erfüllung? Berufliche Erfüllung ist für mich, wenn ich angstfrei am Morgen munter werde und mich auf den Tag freue, weil ich weiß, es ist Montag, es ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das sind die Arbeitstage und es macht jeder Tag Spaß, und das ist für mich berufliche Erfüllung, ganz schlicht und einfach.
Gab es Zeiten in deinem Leben, wo du Angst hattest in Bezug auf deinen Job, wo du eben dieses, keine Freude hattest, sondern dieses Erleben von, oh, was kommt da heute auf mich zu?
Ja, natürlich, das gab's immer mal wieder. Aber das gab's meistens in Anstellungsverhältnissen. Also wenn ich fremdgesteuert einen Job ausgeübt habe und wenn ich gewusst habe, da prallen jetzt zwei Welten aufeinander, meine kreative Welt, also die frauliche, die emotionale Welt und vielleicht die sachliche Welt, die rationelle eines Mannes, das hat sich oft nicht so gut angefühlt. Und da habe ich einfach nur gewusst, es ist nach Auftrag, etwas zu tun, ist immer schwer. Und da gab es auch Zeiten, da hatte ich Angst davor, dass es so weitergeht, dass ich es nicht schlussendlich in meine Selbstständigkeit, in meine Erfüllung schaffe.
Doch du hast es geschafft, nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach. Erzähl mal, wie war dein beruflicher Weg?
Er war cool. Und ich habe mir das heute überlegt, weil ich ja gewusst habe, dass ich auf dich treffe. Ich möchte eigentlich nichts missen, denn jeder Schritt hat mich grundsätzlich dorthin gebracht, wo ich heute war. Also am heutigen Standpunkt würde ich sagen, das, was ich damals als Scheitern angefühlt hat, war, ist heute ein Gott sei Dank, es ist so eingetreten. Sonst würde ich ja noch am Anfang irgendwo sein. Also begonnen habe ich mit 16 nach der Schule. Da musste ich einen Job annehmen, den meine Mutter mir aufs Auge gedrückt hat, weil damals war es halt so wunderbar, wenn man im Staatsdienst unterkommt. Und damals gab es diese Parteibücher, ich weiß nicht, ob das bei euch auch gibt in Deutschland, keine Ahnung. Jedenfalls meine Mutter hat sich total hingegeben und hat mir da ein Parteibuch gekauft. Ich musste einer Partei zugehörig sein und dann bekam ich einen Job. Und damals musste ich so Wasserabrechnungen. Also wenn du zu Hause Wasser brauchst, dann bekommst du im Monat eine Abrechnung oder einmal im Jahr, wie auch immer. Und so ein Job war das, aber es war halt in gehobener Position damals, weil es konnte nicht jemand einfach so bei der Stadt arbeiten und sie war ganz stolz und ich war total unglücklich. Und habe dann bald drauf meine Kinder, also meinen ersten Sohn bekommen und nach dem Sohn habe ich gesagt, da gehe ich nicht mehr zurück. Da waren alle ganz vom Kopf gestoßen, so einen unkündbaren Job kündigt man nicht. Und ich bin damals in die Bauwirtschaft gegangen, als Hochbausekretärin. Eine wirklich männerdominierte Branche. War irrsinnig lässig, lustig. Also ich habe eine tolle Erinnerung daran. Habe dann geheiratet, habe meinen zweiten Sohn bekommen und habe dann in der Firma meines Mannes, an der Seite meines Mannes, diese Firma geleitet. Wir hatten großen oder zwei Betriebe, BVW und Audi und für Scania. Und in diesem Genre habe ich dann als Frau, als erste Automobilverkäuferin Österreichs, alle Ausbildungen gemacht und habe Automobil verkauft, VW und Audi. Und das war eine mega Zeit. Damals habe ich gemerkt, die Leidenschaft zum Verkauf. Ja, und dann irgendwann ist diese Ehe eben nicht mehr bestanden. Und da war ich aber schon, mein Sohn war 8, da war ich schon 38, da war ich schon über 40 eigentlich. Und da dachte ich mir, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und mit über 40 habe ich das erste Mal gemerkt, ist schon nicht mehr so einfach, Job zu kriegen. Und ich habe dann, was habe ich da gemacht? Ich habe in Boutiquen gearbeitet, wieder im Verkauf. War auch lustig, war auch immer mit Menschen, war eine spannende Zeit. Bin dann aber sehr krank geworden und bevor dieser Krankheit, bin ich nur auf die glorreiche Idee gekommen, ich mache Taschen. Ich eröffne einen Taschenladen und ich habe mir Maschinen gekauft und ich habe mir Leder geholt aus Rom und habe die verrücktesten Taschen gemacht. Und da bin ich heute eigentlich noch stolz drauf. Ich war dann sofort Meisterstraße Austria, das ist eine Manufakturenauszeichnung, da war ich gleich vorne mit dabei und habe wirklich 8 Jahre Taschen gemacht, Einzelstücke. Ich habe einmal nachgerechnet, das waren über 2000 Taschen.
Boah, wie kamst du auf die Idee? Also ich würde jetzt nicht einfach so auf die Idee kommen, einen Taschenladen zu eröffnen. Was war es in dir, das gesagt hat, genau diese Idee möchte ich machen? Und wie konntest du auch gleich so erfolgreich damit sein?
Ja, zur ersten Frage. Es war ein Impuls. Eines habe ich immer gewusst, das weiß ich auch heute noch, wenn ich mir vornehme, einen Kasten zu bauen, also alles, was ich mir vornehme, was ich mir im Kopf vorstellen kann, das ist einfach mein Naturell, kann ich eigentlich auch machen. Aber das war nicht der Grund, der primäre Grund. Ich war damals in einer Boutique, in einer Nobelboutique bei uns da, in so einem Fremdenverkehrsort. Und ich hatte eine Schneiderin als Kollegin. Die war Damenkleiderschneiderin, also richtig die coole Sachen macht. Und ich habe mir überlegt, weil ich gemerkt habe, die Kunst, die mich ja immer verfolgt, die habe ich ja ausgeübt, wirklich schon vom 6. Lebensjahr an, gab es bei mir Tonnen an Papier, das ich gezeichnet habe. Und eine Malerei, das war für mich einfach immer, am Anfang war es Hobby, das war Leidenschaft. Und ich habe auch dann, in meiner Ehe habe ich dann auch begonnen, wirklich Kunstausbildungen zu machen, Kunststudium draufgesetzt. Und ich habe dann gemerkt, nach der Scheidung, emotional, wenn es schwierig wird, wenn es in der Beziehung, wenn es im Herzen nicht mehr passt, dann fällt auch die Linie nicht mehr so leicht. Und ich habe damals wenig gemalt. Und das ist mir extrem abgegangen. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das, dass ich den Einstieg wieder finde, dass ich die Linie, meinen Ausdruck, meine Kunst wieder auf die Straße bringe. Jetzt habe ich mir überlegt, das gibt's auf Taschen. Weil Taschen, jede Frau trägt Taschen. Und auf jeder Tasche soll eine Kunst von mir sein, in welcher Art auch immer. Das war so der primäre Gedanke. Dann habe ich meine Kollegin, sie hat Rita geheißen, gebeten, eine Tasche, ein Protomodell zu nähen, was ich gezeichnet habe. Und es ist total cool. Es war damals noch so ein Waschleder, war kein richtiges Leder, so ein Stoff, weißt schon, wie es auch die Mode gibt. Und dann habe ich damals noch mit Transferdruck eine Grafik drüber gesetzt und eine coole Schnalle, die habe ich heute noch, die Tasche. Und irgendwie habe ich sie in den Freundeskreis gezeigt und alle haben gesagt, oh, wo ist die da schon her? Ich hätte da gern und hätte da gern. Ja, und dann war mein verwegener Gedanke, na ja, wenn es die haben will, dann wollen es vielleicht mehrere. Und das war einfach der Startschuss. Dann habe ich sofort, ohne dass ich noch das Gewerbe angemeldet gehabt habe, in Villach, in meiner Heimatstadt, einen kleinen Shop gemietet, habe den super umgebaut, habe dann angefangen Taschen nähen, das war im Mai, und ich habe dann Ende Sommer habe ich dann mit 30 Taschen den Laden eröffnet. Bums, von heute auf morgen. Ja, so war das.
Würdest du sagen, dass es eine Eigenschaft von dir ist, so begeisterungsfähig und spontan zu sein? Weil ich stelle mir vor, also ich bin selber auch so ähnlich in die Selbstständigkeit gestolpert. Hätte ich da länger drüber nachgedacht, hätte ich es wahrscheinlich verworfen. Bei mir war das so ein Impuls, kam relativ plötzlich von heute auf morgen, zack, 2 Monate später Job gekündigt, selbstständig gemacht. Hätte ich da länger drüber nachgedacht, hätte ich wahrscheinlich mir keine Ahnung was für den Kopf gemacht. Würdest du sagen, das macht dich aus oder lag das an bestimmten Umständen damals, dass du dich von heute auf morgen mit einem Shop in der Stadt selbstständig gemacht hast?
Na, das macht mich aus. Da bin ich so ähnlich wie du, wahrscheinlich gleich. Das macht mich aus. Da kommt ein ganz starker Impuls. Der kommt ganz deutlich rein, das machst du jetzt. Und dann irgendwie gehen dann die Türen auf. Ich kann es nicht anders erklären. Also bei mir war es zum Beispiel beim Shop so, ich habe nicht gewusst, wo kriege ich ein Leder her. Und war eines Tages zu einer alten Frau sie besuchen und neben ihrem Haus ist so ein Lager gewesen und die hat gesagt, darf ich da mal reinschauen? Und die geht rauf und sieht wirklich Kilo, Meter über Meter Leder hängen, über so Stangen, in Braun, in Blau, in Beige, in so Naturfarben. Und ich denke mir, wo kommt das Leder her? Und frage den Besitzer, wo kommt das Leder her? Dann sagt er, ja, da war ein junger Mann, der hat Koffer gemacht und der hat mir keine Miete gezahlt und der hat seine Maschine genommen und ist auf einmal abgehaut. Der ist nie mehr gesehen worden. Das hängt seit über einem Jahr da. Brauchst es? Und ich hab gesagt, ja, brauch's. Und ich hab damals ich weiß halt die Summe nicht mehr. Ich glaube 2000 Euro, glaube ich, waren das. Habe ihm das ganze Leder abgekauft. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber Lederseide brauchst und alles. Dann hat bei uns die Firma Gabor zugesperrt im Spital. Das war Leder. Ja, mal, die gibt's heute noch. Die ist wahrscheinlich in Tschechien. Die sind abgewandert. Die haben alles abverkauft. Ich habe im Bausch und Bogen alles zusammengekauft. Und mein eigener Sohn arbeitet bei einer Firma. Die machen Hochfrequenz-Schweißmaschinen in Spanien. Den habe ich angerufen. Habe ich gesagt, du Manuel, kannst du mir Ledermaschinen besorgen? Ja, und dann habe ich eine Ledermaschine aus Spanien gekriegt. Und dann habe ich noch das Wissen gebraucht, wie man wirklich mit Leder umgeht, weil Leder kann man nicht einfach nur nähen. Leder ist ganz ein lebendiger Stoff. Da muss man die Kanten klopfen, da muss man interagieren mit Leder. Kannst du auch nicht trennen, das siehst du ja jedes Loch. Ja, und dann bin ich zu einem Ledermeister, also zu einem Kürschnermeister gegangen, der hat mir dann erklärt, wie man das macht. Dann hat mir anfangs noch die Rita geholfen und später habe ich dann noch 2 Schneiderinnen gehabt und ich habe nur mehr gezeichnet, Modelle gezeichnet, bin auf Messen gefahren, habe 2 Läden betreut, habe nebenbei selber Taschen genäht. Ja, so war das.
Bei mir war es anders ein bisschen, weil ich keine oder kaum Startinvestitionen habe. Ich stelle mir vor, wenn ich das Leder kaufen müsste, erst eine Maschine kaufen müsste, erst das Garn kaufen müsste, erst Ausbildung machen müsste. Das war bestimmt auch eine sehr starke finanzielle Belastung. Und ja, gerade am Anfang so einer Selbstständigkeit oder auch einer Gründung ist ja nicht so ganz sicher, ob das finanziell sich tragen wird. Wie bist du da vorgegangen? Wie war das für dich?
Blauäugig, genauso wie ich bin. Ich bin zur Bank gegangen und habe gesagt, du, pass auf, ich habe da einen Laden, ich brauche da jetzt dringend Geld. Weil ich muss jetzt den Laden umbauen und ich muss Material kaufen und ich brauche da jetzt Geld. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, dann machen wir einen Businessplan. Wie viele Taschen willst du denn verkaufen? Und ich habe gesagt, ja, soll ich das wissen? Das kann ich ja nicht wissen. Er hat gesagt, das müssen Sie mal sagen. Ich habe gesagt, ja, das ist so, das kann man nicht wissen. Das ist wie eine Hühnerfarm. Der Hühner da züchtet und auf einmal kommt die Vogelgrippe und da und da ist alles weg. Der kann ja innen auch nicht sagen, wie viele Hühner, da kann ja so viel inzwischen kommen. Da hat er gesagt, das glaube ich Ihnen schon, aber für die Bank brauchen wir da jetzt irgendwie klare Zahlen. Und er hat, okay, den liefere ich eine Märchengeschichte. Und dann habe ich den einfach einen Businessplan hingelegt, hat mir jemand auch geholfen, also der so halbwegs glaubhaft ist. Und ich habe das dann wirklich, das Geld habe ich dann gekriegt. Aber ich habe dazu mal, und das war das Schwierigste am Selbstständigsein, die Bank hat mir 5.000 Euro Rahmen gewährt. Also weniger als jede Privatperson. Und das war manchmal ganz schwer, weil ja nicht das ganze Jahr über gleich viel Abnahme ist. Es ist nicht wie ein Friseur, da wachsen die Haare nach, gehen wir wieder schneiden. Das ist zu den Stoßzeiten, Weihnachten, weiß ich nicht, Valentinstag und so. Also diese Tage, wo geschenkt wird, da war viel. Aber es hat Sommerlöcher gegeben. Es hat im Jänner, Februar ganz schwer nach die Weihnachten, wo keiner mehr kauft, wo sie nur umtauschen kommen. Und da musste es halt auch dann die Umsätze liefern. Und damals habe ich auch wirklich erlebt, da habe ich auch Ängste gehabt. Und hätte ich damals meine Kunst, also das, was ihr hinter mir seht, die Kunst, die Malerei nicht gehabt, wo ich immer wieder auch mit Kunst gearbeitet habe, ich hätte es nicht geschafft. Mit Taschen alleine wäre es mir vermutlich nicht gelungen.
Du bist also die wirklich Erste, die ich höre, die sagt, dass ihre Kunst ihr finanziell gesehen den Hintern gerettet hat. Normalerweise ist es ja oft anders, dass man einen anderen Job annimmt, um dann Kunst auch noch machen zu können. Und witzig, dass du das so anders erlebt hast, dass es gerade die Kunst war, die dir das Taschenmachen ermöglicht hat.
Ja, genau. Es ist bis heute so. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Kunst kann man nicht neben, man kann sie schon nebenbei machen, aber dann, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, verstehst? Kunst musst du lieben, Kunst musst du sein. Das ist einfach so. Die Kunst ist gnadenlos. Die lass die auch nicht los, wenn du's machst und wenn du's bist. Du kannst zwar zwischendurch andere Berufe machen, aber die Sehnsucht zurück zur Malerei, die ist immer da. Und ich glaube, dass die Menschen genau das spüren, wo die Leidenschaft wirklich hineinfließt. Und ich habe ja mit der Tasche im Grunde den Weg, den du erinnerst, den Weg zurück zur Kunst gesucht. Und genau das ist auch eingetreten. Die Leute sind wegen der Taschen reinkommen, haben Taschen gekauft mit Kunst drauf und haben gefragt, Regine, gibt's da das Original dazu? Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt's, natürlich gibt's es. Und dann über das hinaus bin ich wieder in die Kunstwelt hineingewachsen. Und dadurch, dass ich immer nur eine große Arbeit hinter mir gehabt habe, haben alle gedacht, das ist ein Geheimtipp. Und dann haben sie gesagt, Regine, gibt's noch vielleicht ein Bild oder vielleicht haben sie noch was? Würden sie was zeigen? Das heißt, die haben das irgendwie so wie ein Geheimtipp gehandelt. Und das war richtig cool. Und ja, also die Kunst hat mir den Arsch gerettet. Und die Kunst rettet mir ehrlich gesagt mein Herz. Also das, ohne dem geht's gar nicht.
Wie bist du zur Künstlerin geworden? Du hast ja gesagt, du bist eigentlich Automobilverkäuferin gewesen und hast noch andere Ausbildungen gemacht. Wie bist du daneben, dahinter, davor, danach, keine Ahnung, wie bist du zur Künstlerin geworden?
Ja, ich war wirklich in jungen Jahren, wie sagt man, so Hobbykünstler. So, ich hätte mich als Hobbykünstler bezeichnet. So, ich habe halt immer gezeichnet und malen und dann bin ich mit einer Freundin mit auf Messen gefahren und damals, die hat ein tolles Modegeschäft gehabt oder immer noch. Und damals durfte man nicht fotografieren und ich habe Kollektionen gezeichnet. Und ich habe gemerkt, meine Linie, mein Strich, der war immer sehr besonders. Das haben die Leute gesagt, boah, die kann zeichnen. Und dann hat mir meine Schwiegermutter einen Acrylkasten geschenkt, das ist so ein Aquarellblock und Acrylfarben und ein paar Pinsel. Und die habe ich dann auf eine große Reise, die ich mit meinem Mann gemacht habe, nach Schottland mitgenommen und habe diesen kleinen Ort Pennen Inn gemalt. Und das war echt der Startschuss, weil vorher habe ich gezeichnet und so und dann habe ich angefangen zu malen und ich habe dann gemerkt, dass es einfach super ist und ja, dann habe ich ja die Ausbildungen gemacht und habe auch das Handwerk dazu gelernt. Also, dass ich nicht nur, dass ich genau weiß, wie man ein Türkis mischt und nicht aus der Tube drückt. Dass ich weiß, wie man Öl malt. Dass ich einfach gewisse Bildsprachen kenne. Wie macht man einen Bildaufbau? Was ist wichtig? Also alles, was man halt einfach im Studium lernt. Ja, und dann ging's sowieso nur mehr so weiter.
War es damals mit den Ausbildungen dein Ziel, das zum Beruf zu machen, oder hast du es rein Interesse halber verfolgt?
Na, rein Interesse halber, weil mein Sohn war ja noch klein. Der war erst so 3 Jahre alt und mein Mann hat gesagt, ja, fahr ruhig, mach ruhig die Ausbildung, mach's ruhig, tu ruhig. Und irgendwann auf einmal ist eine Galeristin auf das aufmerksam worden und die war dann bei uns im Haus und hat den ganzen Abend nur Bilder geschaut und ich war dann auf einmal in einer Galerie aufgenommen und hatte einen Vertrag. Und ich weiß noch ganz genau, das war eine neue Galerie und da war die Reihenfolge Nietzsche, Grabmeier, Wiegele. Da war ich auf einmal nach die irgendwie gereiht und konnte dort, bekam eine tolle Ausstellung und die Leute wurden auf mich aufmerksam und dann kamen auch andere Galerien dazu und so. Also irgendwie hat das alles, wenn man das so sagen kann, ein Zufall, das Leben einfach reingeschwappt. Ich habe nicht danach gesucht, das ist immer gekommen. Und ich habe die Türen halt offen gelassen, wenn ich gemerkt habe, da kommt was rein. Hab's angeschaut und hab's gemacht. Dann bin ich auf Messen gefahren, Kunstmessen. Und ja, so hat sich das ergeben.
Es ist schön, wie du das erzählst, weil ich erlebe das auch immer wieder in meinen Kursen, in denen ich ja Menschen begleite, ihre berufliche Erfüllung zu finden, dass es in diesem Prozess auch darum geht, einfach den Dingen zu folgen, die einem Freude bereiten, unabhängig davon, was daraus wird. Hauptsache, wir lassen diese Dinge wieder in unser Leben und wir können diese Lebendigkeit auch, die damit ja einhergeht, wieder spüren. Und dann kann daraus was entstehen. Es muss nichts daraus entstehen, aber es kann was daraus entstehen. Und das ist das ja, was du auch beschreibst. Du hast einfach die Kurse gemacht, weil du es wolltest und es ist was daraus entstanden, sodass du irgendwann genau in der Galerie hängst. Wahnsinn. Also du natürlich nicht, sondern in der Kunst. Wollen wir mal hier genau sein. Du hast vorhin darüber gesprochen, dass es Momente in deinem Berufsleben gab, die sich wie Scheitern angefühlt haben, die du im Rückblick aber anders interpretierst oder einordnest. Welche Momente waren das?
Mein Mann hat einmal, also mein geschiedener Mann, hat immer zu mir gesagt, du bist komisch, Anita. Du hörst immer 5 vor 12 auf. Das heißt, wenn ich jetzt etwas gemacht habe, einen Job gemacht habe, und dann habe ich plötzlich da gespürt, das passt nicht mehr. Es ist nicht gut für mich. Es fühlt sich nicht gut an. Oder auch, das klingt jetzt auch fatal, in einer Partnerschaft. Wenn ich irgendwann ganz deutlich gespürt habe, es fühlt sich gar nicht gut an. Das tut mir nicht gut und das bringt mich nicht weiter. Dann habe ich das ganz klar beendet. Bin da raus, ohne dass ich vorher über Konsequenzen nachgedacht habe. Vielleicht nicht so geschickt, aber in manchen Fällen habe ich gesagt, das mache ich heute noch so, weil ich einfach sage, etwas, was nicht gut für mich ist und wo ich nicht glücklich bin, wenn ich in der Früh munter wäre und das über längere Zeit und auch trotz Bemühungen es nicht wird, da muss ich das verlassen, ob das jetzt Job ist, ein Ort ist, ein Partnerschaft, das ist leider so. Und das hat sich dann für mich im ersten Moment wie Scheitern angefühlt, beziehungsweise du hörst ja dann von außen, ey, jetzt ist die Ehe gescheitert, ey, jetzt hat sie den Job verloren, ey, jetzt ist das. Und im ersten Moment fühlt sich ja für sich selbst auch so an, man ist ja nicht zufrieden mit dem Ausgang von etwas, was schön begonnen hat, was dann plötzlich endet. Ist ja nicht super und auch nicht unbedingt erstrebenswert, aber es ist halt so. Und ich habe mich dann immer wieder neu erfunden. Also, ich weiß nicht wie oft, immer wieder neu erfunden. Und wenn ich heute so zurückschaue, dann habe ich eigentlich dieses Scheitern, dieses scheinbare Scheitern, bin ich heute dankbar. Danke, dass es so gekommen ist. Heute sitze ich da, heute mache ich wieder etwas, was mein Herz erfüllt. Ich habe eine tolle Partnerschaft, ich habe tolle Kinder. Wir zwei sprechen jetzt da, das Leben ist okay, ich bin gesund. Das hätte ich alles nicht erlebt, nicht in dieser Form. Wäre ich in der Situation verharrt, aus Angst, was kommt danach? Das meine ich mit Scheitern.
Sehr, sehr schön beschrieben. Und ich glaube, diese Dinge kann man insbesondere auch im Rückblick dann entsprechend einordnen, weil man erst, wenn man loslässt, ja auch die Möglichkeit hat, was Neues zu beginnen oder Raum erstmal zu machen für was Neues, dass was Neues entstehen kann. Und ich persönlich habe das ähnlich erlebt, dass als ich angefangen habe, Dinge loszulassen, die nicht passten, dass sich dann mein Leben nach und nach immer stimmiger und ja, erfüllter angefühlt hat und dass immer mehr Dinge, Menschen, Umstände in mein Leben gekommen sind, die für mich persönlich sehr erfüllend waren.
Ja.
Anita, ich würde gerne mit dir über deinen letzten Wechsel sprechen. Es gab ja den einen Wendepunkt nochmal in deinem Leben, wo du einen Rentenbescheid bekommen hast, der in dir Gefühle ausgelöst hat.
Ja, ja.
Magst du nochmal berichten, wie das damals war?
Ja, das ist noch nicht so lange her. Also ich habe, mein letzter Beruf, sag mal, in Angestelltenverhältnis war ein cooler Beruf. Es war wirklich ein cooler Beruf. Ich habe für Kunst am Bau gearbeitet. Also das heißt, ich habe Kunst am Bau gemacht. Das stellt man sich so vor. Riesige themenbezogene Kunst auf Bauwerken, auf großen Tafeln, wenn du in irgendeinen Campus hineinfährst, Zusammenarbeit mit Jugendlichen, mit Studenten und so weiter. Also ganz eine umfangreiche Geschichte ist leider auseinandergegangen. Diesmal nicht, weil ich es wollte, sondern weil einfach mein Arbeitgeber insolvent wurde. Und dann war das dann natürlich aus mit dem Job. Und da gab es dann zum Schluss eigentlich auch ein bisschen, ja, das Gehalt ist nicht so geflossen, wie es sein sollte. Klar, er hatte kein Geld und so. Es war ein bisschen eine verworrene Situation. Und dann kommt die Post und ich mache auf und da steht Rentenbescheid Anita Wiegele per 1.1.24. Und ich soll ja im September 25 in Pension gehen. Sag mal Rente, sagt man bei euch. Und ich habe dann den Betrag gelesen und habe meinen Partner angeschaut und habe ihn zerrissen und habe gesagt, na was, Michael, ein Künstler geht nicht in Rente, ein Künstler stirbt. Ganz einfach. Und jetzt fange ich noch einmal von vorne an und ich erfinde mich noch einmal neu. Und das war für mich der Startschuss, dass ich gewusst habe, okay, es ist nach den heutigen, ich habe 45 Dienstjahre, ich habe immer eingezahlt, ich habe Kinder großgezogen, aber nach diesen, wie soll ich denn sagen, wirtschaftlichen Situationen, die wir jetzt haben, ist das einfach zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ich wusste nur, jetzt kann ich mich zurücklehnen und Angst haben und sagen, Scheiße, das wird hart. Oder sagen, na, ich bin ja noch fit, mir gefällt ja mein Leben und jetzt mache ich was. Und zu dieser Zeit habe ich dann LinkedIn begonnen und habe LinkedIn eine Ausbildung gemacht, weil ich wusste, um dieses Genre zu begreifen, um LinkedIn zu durchblicken, da bin ich dann wirklich steinalt. Das kann ich dann nicht. Weil das ist nicht Facebook, wo du irgendwas reinstellst und sieht dich jemand. Die sieht kein Schwein, es sieht dich niemand. Du probierst etwas posten und du hast einen drauf und das ist dann irgendwann wieder weg. Also, ich habe dann eine Ausbildung gemacht. Wie schreibt man Content? Wie geht der Algorithmus? Was ist deine Hook? Die ganze neue Sprache. Ich meine, ich kann schon Englisch, aber die Ausbildung war echt arg. Ich meine, ich habe gesagt, kennst du das nicht? Deutsch reden, bitte. Na, das heißt so und so. Heute ist es kein Thema mehr. Aber es war spannend. Ich war dann die Älteste drinnen. Es waren ja alles Copywriter und Dienstleister, also Coaches. Ich war die einzige Künstlerin. Mit mir konnten es eigentlich nicht wirklich vielleicht was anfangen. Aber ich habe halt alles für mich selbst umgeschrieben und auf mich dann umgemünzt und habe dieses Jahr Ausbildung gemacht und habe gemerkt, okay, jetzt wird's mehr und mehr und mehr. Und das Geschraubte war weg, weißt du schon, diese Angst dahinter. LinkedIn ist ja nichts anderes als wir plaudern, so wie mit dir. Je lockerer, desto besser. Weil am Ende des Tages zählt ja der Mensch und nicht ja irgendeine Maschine oder Perfektion. Und das hat dann irrsinnig Spaß machen angefangen. Ja, und eines Tages hat mich dann ein Mann immer geliked, Carmelo Manisco, ist der Name, kann ich gerne sagen. Und ich habe geschaut, was ist der, von wo kommt der? Wow, Firma Affreschi, Italien, Apulien. Und die machen Freskos. Und das hat mir getaugt. Boah, ist das cool. Und ich habe schon meine Bilder auf die Wand gesehen in der Größe. Und dann haben wir gedacht, no risk, no fun. den schreibe ich an. Und dann habe ich hingeschrieben, hallo, bin Anita aus Österreich, liebe Grüße, ich habe einen Wunsch und den werde ich dir jetzt bitte in einem Satz mitteilen. Ich wünsche mir meine Kunst auf deiner Wand. Und dann hat er zurückgeschrieben, passt, why not? Es war echt, es war total cool und ich konnte es nicht glauben. Und dann meinte, der LinkedIn, das ist so, ja, ich melde mich und dann hörst du nicht mehr, dann wirst du geghostet. Das ist so ein Wort. Und es war kein Ghosting. Heute sind wir wirklich fix unter Vertrag. Ich bin im deutschen und österreichischen Raum, also im deutschsprachigen Raum, die einzige Künstlerin unter Vertrag mit der Fresky. Und so wie da hinten, meine Kunst ist jetzt im frischen Putz. Und es ist einfach nur schön. Es ist eine tolle Kollaboration, tolle Menschen, Wahnsinnsfirma. Und ja, immer wieder neu erfunden. Das geht mal gut.
Und es ist so, so schön, alle, die jetzt nur zuhören und keine Ausschnitte vom Podcast auf den Social-Media-Kanälen sehen, ich kann sagen, ich bin total begeistert von deiner Kunst. Ich finde es wahnsinnig schön. Und ja, jeder, der so eine Wand hat, kann sich glücklich schätzen.
Ja, also das Schöne ist ja, wenn jemand hört das Wort Fresko, dann weiß man ja, das ist Kunst in frischem Putz gearbeitet. Das heißt, wenn du heute sagen würdest, machst du bei mir im Wohnzimmer Fresko, dann müsste ich rausgehen, zu dir ins Wohnzimmer ein Fresko machen und da meine Arbeit reinmalen in deinen Putz. Das ist zu mühsam. Und diese Firma, wenn ich das darf erwähnen, der Gründer dieser Firma hat 17 Jahre geforscht. Er wollte eben das nicht mehr. Er wollte nicht, dass der Künstler zum Kunden hingeht und dort über weite Strecken dann hinfahren muss, malen und so, sondern er wollte ein Fresko machen, was man zusammenrollt, was nicht bricht und was man mit der Post oder mit einer Spedition oder sowas verschicken kann. Und nach 17 Jahren Forschung ist ihm das gelungen. Und eines Tages hat er aufgerollt und hat er sich gedacht, super, es bricht nicht mehr. Und diese Firma ist die einzige Firma wirklich weltweit. Sie haben das Patent drauf, das Weltpatent, das gibt es nur bei der Firma Afreski. Und es macht mich total stolz, dass ich mit so einer tollen Firma arbeiten kann. Und ich freue mich, weil demnächst wollen wir mit Camillo ins Werk fahren und uns das dann auch genau anschauen und die Leute genau kennenlernen. Es ist großartig.
Wie viele Kunstwerke hast du schon mit dieser Firma gemeinsam gemacht?
Oh, schon einige. Also momentan Also die neue Kollektion kommt jetzt raus. Ich habe circa 20 Motive, also 20 Kunstwerke in der aktuellen Kollektion drinnen. Manche gehen besser, manche trauen sich die Leute weniger drüber. Ich muss sagen, das Dunkle, was hinter mir ist, wo ich gedacht habe, das werden die Leute eher nicht so, das ist der Renner. Also das lieben sie am meisten oder meinen Seerosenteich, dann ruhige Sachen oder dann auch wieder ganz, ganz verrückt große Dinge, weil die werden wirklich groß, die Sachen, gell? Und was halt auch ist, ab und an habe ich dann wieder Kunden, so wie jetzt eine Firma, da bin ich am Arbeiten, die haben einen Scania-Betrieb auch und die wollen die Firmengeschichte auf einem Bild haben, 5 Meter mal 1,5 Meter hoch. Und also einen Zeitstrahl vom Hochrad bis jetzt grundsätzlich zur E-Mobilität, auch im Scania-Bereich. Und da geht's dann, da sind Porträts drinnen und keine Ahnung. Also das ist wirklich ein cooler Auftrag. Und natürlich Auftragsarbeit ist immer schwierig, weil das, was ich mir vorstelle, muss nicht unbedingt konform sein mit dem Auftraggeber. Und das miteinander zu kombinieren und in Harmonie zu bringen, das liebe ich und das ist spannend und ich freue mich schon, wenn das Bild dann fertig ist und ja, wenn es klebt.
Anita, was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft?
Für meine berufliche Zukunft wünsche ich mir ein paar ganz, ganz coole Kollaborationspartnerinnen, die sagen, pass auf, Anita, ich will mit dir dein Kunst-Afreski-Baby zum Fliegen bringen. Also dass ich ein paar Stationen habe, die sagen, die Arbeit mit meiner Kollektion, so dass ich, wenn ich wirklich 25 in die Rente gehe, mich zu meinem Kerngeschäft kann zurückziehen, in die Malerei, wo ich dann nur mehr Kunst mache, Skizzen mache, Entwürfe ausarbeite und sie bereitstelle für Menschen und Firmen, die sagen, hey, das ist so geil, was die Wiegele macht mit der Kunst. Möchte ich in große Gebäude, weil Kunst ist keine Dekoration. Kunst ist auch ein Heilmittel. Kunst ist etwas für die Seele und für den Geist. Das ist ganz wichtig, ob das jetzt in Altenheimen ist, wo man die alten Menschen einfach in ihren geistigen und ihren seelischen und ihren Leben noch begleitet und sie unterstützt und sie einfach, das ist ganz wichtig. Also das ist für Kinder wichtig, für alte Menschen wichtig, für öffentliche Bereiche. Und deshalb glaube ich, ich habe so ein großes Betätigungsfeld. Das kann ich eben alleine nicht abdecken. Und dazu brauche ich wirklich, wirklich, wirklich coole, kunstliebende Kollaborationspartner, die das nicht nur machen, wenn sie sagen, ich möchte damit viel Kohle verdienen, sondern weil sie es lieben. Und wenn sie es lieben, werden sie Geld verdienen. Das ist eben das. Zuerst kommt immer die Liebe zur Kunst und dieses Gefühl. Und wenn das da ist, dann ist das Wirtschaftliche auch da. Umgekehrt geht's nicht.
Hast du eine Idee, wie du das erreichen möchtest?
Ja, jetzt tue ich es einmal selber. Ja. Also auf LinkedIn sieht man ja, was ich mache. Und ich versuche natürlich, also das jetzt, es ist ja jetzt relativ jung noch, das Ganze, das sind ein paar Monate. Und ich stampfe ja sozusagen ein neues Anita Wiegele Brand aus. Da gehört ja viel dazu. Das geht nicht einfach nur Kunst, zack, auf die Tapete und verkaufen. Da gehört Marketing dazu. Die Leute müssen mich kennen, sie müssen meine Kunst kennenlernen. Da gehört ein Netzwerk dazu. Wen habe ich, der das dann klebt? Wer kann das? Wer macht das? Dann, egal, Visitenkarten. Jetzt habe ich eine neue Homepage gemacht. Selber. Ich habe Homepage gemacht und einen Newsletter, den ich so alle 14 Tage rausgebe, wo ich versuche, über meine Kunst kurz zu plaudern, kurz und prägnant, einfach drüber zu bringen, was ich mache, was ein Bild aussagt und vor allem, warum ich das mache. Warum ich das zum Beispiel für dich mache, das ist das Wichtigste. Das warum macht sie das? Nicht wie.
Erzähl es uns nochmal. Warum machst du es?
Ich mache es zum Beispiel für dich, damit du, also ich sehe Kunst wie Atmen. Das ist einfach wie Luft zum Atmen, was man braucht. Du atmest und denkst aber nicht, dass es Luft ist, die du atmest. Du denkst überhaupt nicht, dass du atmest, solange bis du keine Luft mehr kriegst. Häng mal alle Kunst ab. Mach mal alle Kunst aus deinem Leben weg. Und hör auf zu atmen. Und dann frage ich dich, wie geht's dir? Wie geht's dir jetzt so? Und ich möchte mit meiner Kunst die Menschen berühren. Und Afreski, die Steine, die muss man berühren, um sie auch zu begreifen, um das Ganze zu begreifen. Und warum ich das mache, ist einfach, weil ich mit meiner Kunst zu den Menschen will. Ich möchte dich berühren damit. Ich möchte dir ein Wohlgefühl bringen, dir Träume erfüllen, weiß ich, oder Möglichkeiten geben, in ein Bild hineinzuträumen, hineinzugehen, hineinzuschauen, deinen Geist zu erweitern, dein Herz zu öffnen. Das kann Kunst. Darum mache ich das.
Anita, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir, dass es genauso kommt, wie du es dir wünschst. Und ja, in diesem Sinne, alles Gute für dich, viel Erfolg weiterhin. Und ich werde auf jeden Fall deine Kunst im Auge behalten, weil sie einfach wunderschön ist.
Ich danke dir von Herzen für die Einladung. Es war mir wirklich eine Ehre und eine Freude. Und wenn ich noch etwas jemandem mitgeben darf, dann wäre es, es gibt keine Altersgrenze, um etwas zu beginnen. Das ist ganz wichtig. Das ist auch das Thema wahrscheinlich, warum wir heute da sind. Leidenschaft und Passion kennt kein Alter.
Ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Danke dir.
Ich danke dir auch vielmals.
Das war eine bewegende Umstiegsgeschichte von Anita Wiegele. Was nimmst du für dich persönlich mit? Mich beeindruckt besonders, wie Anita ihrer Intuition vertraut hat und immer wieder den Mut gefunden hat, neue Wege zu gehen. Ihre Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, auf das eigene Bauchgefühl zu hören, auch wenn es möglicherweise bedeutet, sich von etwas Altbewährtem zu lösen. Vielleicht hat dich Anitas Geschichte dazu inspiriert, über deine eigenen beruflichen Wünsche und Möglichkeiten nachzudenken. Welche Türen möchtest du öffnen? Welche Impulse spürst du in dir? Ich lade dich auf jeden Fall ein, den Übergang ins neue Jahr zu nutzen, um diese Fragen zu vertiefen. Und dazu kannst du dir schon mal vormerken, dass wir Ende des Jahres gemeinsam das Jahr ausklingen lassen mit ganz vielen inspirierenden Umstiegsgeschichten. Und wir beginnen das Jahr gemeinsam mit einer Challenge, um deine Stärken nochmal neu entdecken zu können. 5 Tage gibt es Übungen und am letzten Tag gibt es eine gemeinsame Live-Session. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Also vergiss nicht, Leidenschaft und Erfüllung kennen kein Alter. Ich danke dir, dass du bis hierhin dabei warst, wünsche dir noch eine gute Zeit und sage bis zur nächsten Woche. Alles Liebe, deine Janike.